wird es ein schwarzer Montag, also gleich dem schwarzen Freitag, also ein schwarzer Börsenmontag, bricht alles zusammen. In Asien haben die Börsen eröffnet. Es ist nicht so schlimm gekommen wie gedacht. Jetzt warten alle gebannt auf die Eröffnung der Börsen in Deutschland und in Amerika. Und ja, manchmal kann man ja auch so eine Sache herbeireden und produzieren. Andererseits ist die Frage, woher kommt das, dass jetzt alle denken, die Börsen crashen? Ob das Sergei Lochthofen auch denkt, der langjährige Chefredakteur allgemein, das würde ich ihn sehr fragen. Es ist Montag und damit kommen wir mit ihm ins Gespräch. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Verfolgen Sie sowas wie Börsenkurse und die Wirtschaftsnachrichten?
Also im groben Zügen ja. Ich habe selbst jetzt nicht irgendwo Aktienpakete liegen, die mich beunruhigen würden. Da ist man im Osten höchstwahrscheinlich eher selten in dieser Verlegenheit. Aber dass das jetzt wieder mal richtig tief ins Tal geht, das war zu erwarten. Die Spekulanten suchen sich natürlich ein Feld und gewinnen jetzt in dem Augenblick, wo wir jetzt sitzen, Milliarden daran, dass die Kurse fallen. Also das ist inzwischen ja sehr pervers, die ganze Sache. Nach der schweren Krise ist nicht viel passiert und die nächste war zu erwarten.
Ja, trotzdem heißt es ja in den großen Schlagzeilen, Industriestaaten kämpfen gegen den Crash. Das betrifft ja nicht nur irgendwie ein paar Börsenkurse und ein paar Aktien und ein paar Fonds, sondern da hängen ja Existenzen dran. Das sind ja Rentenversicherungen, das sind ja ganze Staaten. Jetzt greifen die Nationalbanken und die Zentralbanken ein.
Die Spekulanten holen sich das Geld. Ich meine, bei der letzten Finanzkrise haben ja auch nicht nur alle verloren, sondern es haben ja viele sich die Taschen voll gemacht und die machen sich das zweite Mal jetzt die Taschen voll und wenn es irgendwie irgendwas schief geht, dann sind sie und ich als Steuerzahler wieder dran. Es ist einfach die Zeit verstrichen, die letzten 3-4 Jahre ist nichts gemacht worden, das ist das Dilemma und es war ja vorher schon gesagt worden, die nächste Krise kann sogar noch schlimmer sein.
Die könnte jetzt möglicherweise kommen. Sagen Sie, das ist nur eine Schwankung oder glauben Sie, dass es wirklich mal irgendwann zusammenbricht? Denn die Amerikaner, es ist ja historisch, dass zumindest eine Ratingagentur, auf die jetzt alle starren, die im Grunde sagt, ja, wir bewerten Amerika schlechter. Das ist ja eigentlich keine neue Nachricht, aber dieser eine Buchstabe, der da weggefallen ist und aus dem einen Buchstaben wird ein Plus und jetzt scheint die Welt Kopf zu stehen deswegen.
Also auf der einen Seite, diese Ratingagenturen sind eine Einrichtung der Spekulanten. Das heißt, sie werden ja von denen bezahlt. Die sind ja keine aus da irgendwo her, stammen ja nicht von Moses oder aus der Bibel, die ganze Geschichte, sondern die sind organisiert und die sorgen sich natürlich ums Geschäft ihrer Klienten und machen dementsprechend auch die Prognosen. Das heißt also, die interessiert überhaupt nicht, was mit Amerika und mit Ihnen oder mit mir passiert. Insofern muss man sagen, wenn man sich mit Spekulanten so weit einlässt, dann wird man irgendwann auch nackt nach Hause geschickt. Das ist die Situation. Die Schuldenlage Italiens oder Amerikas hat sich im letzten halben Jahr nicht wesentlich verändert. Das heißt also, hier wird wirklich einfach vieles in eine Richtung gedeutet, wo dann andere viel Geld damit verdienen können und wir beide höchstwahrscheinlich oder als Gesellschaft als Ganzes viel Geld verlieren. Das ist die ganze Geschichte, so kompliziert ist die gar nicht. Im Einzelfall kann es mal tiefer gehen, mal nicht ganz so tief. Das kann natürlich im Augenblick niemand sagen, wo das zum Stappen kommt.
Mhm.
Dazu kommt in Amerika natürlich die Tea Party, die, sage ich mal, zu keinerlei Kompromissen bereit ist. Amerikas Finanzen ließen sich ja mit einem kleinen Federstrich etwas mehr Steuern bei den Superreichen sofort verändern, aber das passiert nicht. Das heißt also, dort ist die Situation für die Milliardäre deutlich besser als hier für Hartz-IV-Empfänger zum Teil, ja.
Die Politik, ist sie überhaupt noch handlungsfähig? Also es gab ja große Beteuerungen nach der ersten großen Finanzkrise vor 3 Jahren, dann gesagt, wir müssen das alles einschränken, wir müssen die Schattenbankensektor verändern, wir müssen Finanzregularien einführen, da ist ja nicht viel passiert.
Da ist leider nicht viel passiert. Man könnte auf diese ganzen Transaktionen eine Steuer einführen. Das würde schon mal viel Geld dafür und bereitstellen, dass wenn eine Krise kommt, man daraus einiges bezahlen könnte. Das ist alles nicht geschehen, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Die Briten haben nicht mitmachen wollen, die Amerikaner haben nicht mitmachen wollen. Ihre Finanzmärkte sind stark genug, um der Politik zu diktieren, was geschieht und was nicht geschieht. Also es muss höchstwahrscheinlich viel schlimmer kommen, dass die Menschen daraus klüger werden.
Kommen wir mal zu den kleinen Turbulenzen in unserem kleinen Bundesland. Der Papst kommt nach Erfurt und ins Eichsfeld und jetzt passiert das, was in der Demokratie passieren kann, dass Leute ein Problem damit haben und demonstrieren und auf die Straße gehen. Da gibt es auch Turbulenzen und Menschen, die sich aufregen und sagen, Moment, das ist ein schlechtes Image, wenn bei uns Menschen gegen den Papst auf die Straße gehen. Wie sehen Sie denn die Debatte? Ist die aufgeheizt oder?
Naja, also auf der einen Seite muss man sich ja nicht wundern, wenn man wochenlang auf Leserbriefseiten, also sehr krude, zum Teil merkwürdige Leserbriefe veröffentlicht, sodass sich der eine oder andere munter fühlt zu sagen, ja gut, da müssen wir doch was tun. Also dass der Papst im Augenblick kein sehr Liberaler ist und viele auch Katholiken von ihm einfach Reformen erwarten und die nicht kommen, da kann es natürlich Widerspruch geben, das muss auch artikuliert werden. Und dass da am Rande irgendwo ein paar Leute demonstrieren, das ist nicht schön vielleicht für das Image der Stadt, aber das muss man hinnehmen. Das Dilemma scheint mir doch eher zu sein, dass tatsächlich, sage ich jetzt mal, diese Wahrnehmbarkeit nach außen, diese Proteststimmung eben halt auch zum Teil verstärkt worden ist durch, sagen wir, unsinnige Entscheidungen hier.
Das heißt, die Stadtverwaltung ist ja in einem Dilemma. Die müssen ja eigentlich Demonstrationen zulassen und so richtig verbieten. Können sie sie nicht, aber wenn jetzt auf dem Anger dann so eine Protestdemo stattfindet, ist es eigentlich okay für die Stadt? Was meinen Sie?
Solange das friedlich bleibt, habe ich überhaupt kein Problem. Das Potenzial, wer da aufruft, ist immer so, dass da auch mal Rankeleien oder andere Dinge entstehen können. Darauf muss man genau achten. Also es wäre natürlich hässlich, wenn neben den Bildern von einer Andacht auch gleichzeitig dann irgendwo in der Welt Bilder von, sage ich es mal, was auch immer, chaotischem Laufen aus Erfurt. Das musste vermieden werden natürlich. Gleichzeitig wundert man sich, wer alles, sage ich mal, den Papstbesuch toll findet, wenn Leute, die hier ja durchaus nicht den besten Ruf haben, zum Verteidiger des Papstes werden, dann ist es auch nicht gut für ihn.
Mir scheint ja auch, also der Oberbürgermeister und die Nicht-Katholiken im UB zum Beispiel, der hat ja gesagt, er freut sich, aber eine besondere Begeisterung konnte man da nicht spüren. Ist eigentlich nachvollziehbar, oder?
Ja, ich vermute mal, die Mehrzahl der Bevölkerung steht dem mit ein bisschen Neugier gegenüber. Also es muss nicht unbedingt sein. Andererseits, sage ich mal, wenn er schon hierher kommt, sollte man zumindest gastfreundlich der ganzen Sache gegenüberstehen. Ich glaube, es ist immer eine Chance, aus so etwas was Vernünftiges zu machen. Die Kritik, die grundsätzliche, dass unter Ratzinger die katholische Kirche keineswegs die Reformen macht, die vielleicht notwendig wären, die wächst ja vor allem auch an der Basis. Insofern sage ich jetzt mal, das bleibt ja davon unberührt. Und man kann ja nur hoffen, dass die Begegnung mit den evangelischen Kirchen hier in Erfurt ein Zeichen setzt, was wir vielleicht gar nicht so erwarten. Dann wäre es ja schon gut.
Also das heißt für die Synode und für die, also da erwarten Sie auch eine historische Begegnung im Augustinerkloster?
Dass naja, die beiden christlichen würde ich den nur nennen im Nachhinein, wenn ja. Da wirklich tatsächlich was passiert. Ich glaube, Luther wird ja immer noch, ist ja immer noch im Bann und die katholische Kirche erkennt die Protestanten in Deutschland nicht als Kirche an. Das sind ja Zustände, wo du sagst, ja, das ist ja fast noch Mittelalter. Das heißt, da gibt es viel zu tun, da ist auch viel Reformbedarf. Das wird nicht alles in Erfurt passieren, aber vielleicht gibt es ja doch ein Zeichen, wo man sagt hinterher, nein, da hat sich doch wirklich der Besuch hier gelohnt.
Da müssten ja eigentlich die Protestanten protestieren und auf die Straße gehen und sagen, erkennt uns an, liebe katholische Kirche, oder respektiert uns.
Ja, ich glaube, da sind sie selbstbewusst, um das nicht so zu machen. Das heißt also, ein Protestant wird nicht besser davon, dass er von der katholischen Kirche anerkannt ist. Aber ich glaube, es ist einfach kein Zustand heute im 21. Jahrhundert, wenn die zwei großen Kirchen in diesem Verhältnis zueinander stehen. Und ich glaube, da sind vor allem die Kurie, das heißt das der Vatikan, in der Bringepflicht inzwischen, nicht die anderen.
Was halten Sie denn vom Laizismus? Also in Frankreich ist ja eindeutig geregelt, in Deutschland ja eigentlich nicht. Und wir haben ja im Osten so eine Sondersituation. Sollte Religion beim staatlichen Handeln eine Rolle spielen oder sollte das strikt getrennt sein?
Naja, wir haben ja im Steuerrecht eine Sache, die nicht ganz typisch ist. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Traditionen in den Ländern. Es verändert sich ja auch deutlich mit der Vereinigung, ist Deutschland früher, also zumindest Westdeutschland, viel katholischer gewesen. Das ist jetzt stärker protestantisch, weil einfach Regionen dazugekommen sind, die protestantischer sind, aber darüber hinaus auch offen sind. Ich glaube, in Thüringen ist ja nur 25%, die überhaupt sich kirchlich gebunden sehen, und Katholiken sind zwar nur 5% oder 6. Also das ist schon ziemlich wenig. Also ich glaube, man sollte eine solche Gruppe zwar im Auge haben, aber sag ich mal, Entscheidungen auf die Politik sollte es natürlich weniger haben. Aber schauen Sie mal über die vielen Jahre, wenn Sie die Regierung in Thüringen nehmen, die waren fast alle stark kirchlich auch geprägt, während 80% oder 75% der Bevölkerung das nicht sind. Das ist ja auch immer ein merkwürdiger Zustand. Also fast wie in der Vergangenheit, wo es genau umgedreht war. Die Mehrzahl der Bevölkerung war in keiner Partei, aber die alle an der Spitze waren in einer Partei.
Ja, über das Sommerloch hinaus tut sich ja in Thüringen nicht allzu viel. Oder haben Sie Sachen entdeckt, wo Sie sagen, da ist ein Hinterbänkler nochmal rausgerutscht und hat Sachen rausgehauen? Oder?
Nein, wir haben ja durch den Papstbesuch ein paar andere Dinge, haben wir doch genug zu tun mit denen. Also wir haben schon Themen hier, wobei insgesamt die Politik im Augenblick etwas, sage ich jetzt mal, verhalten ist, abgesehen von den internationalen Ereignissen, die uns natürlich sehr schnell dazu bringen können, dass wir heiß diskutieren. Und ich glaube, weiße Löcher in den Zeitungen wird es nicht geben.
Die wird es nicht geben. Irgendwann wird der Wahlkampf, der UB-Wahlkampf hier eröffnet. In Erfurt, in Thüringen geht es dann auch wieder zur Sache, wenn alle aus dem Urlaub zurück sind. Da haben wir wieder viel zu plaudern und viel zu besprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche.
Dass wir den Sommer genießen. Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.